gehen. Ich fange mal mit einem Bibeltext an. Wohl der, der nicht wandelt, noch sitzt, sondern der ist, ach, der seine. Also, einige haben auswendig gelernt, aber einige hängt das Handtuch noch hoch. Wer hat versucht, wenigstens auswendig zu lernen? Hey, ich müsste euch jetzt eigentlich die Zehennägel abknutschen, ihr seid genial. Weil wenn wir das Wort Gottes verinnerlichen, wir haben ja gesagt, wir wollen jedes Mal jedenfalls, wenn ich predige, will ich mich daran erinnern, dass ich einen Bibelvers wenigstens als Hausaufgabe für das nächste Mal gebe. Dass wenn ihr noch älter werdet und einige von euch haben noch ein paar Lebenstage vor sich, jedenfalls seht ihr noch ziemlich jung aus, die wenigsten sehen scheintot aus, ja, versteht ihr? Also haben wir noch was, wo wir lernen können. Und wenn du sagst, ich bin schon so alt, meine Lamellen klappern nicht mehr so, die sind genauso langsam wie bei Paul geworden, ich sag dir, die Herausforderung ist umso größer. Was wir heute lernen, ist morgen für uns wichtig. Ich hatte gesagt, Psalm 1 auswendig lernen. Und was er macht, das Gerät? Ah, das ist. Und was er macht, das Gerät? Wohl. Sehr schön. Ich dachte mir, damit wir das noch ein bisschen behalten mit den Bäumen der Gerechtigkeit, es gibt so ein Anti-Evangelisationslied, was man nie auf der Straße singen sollte, weil das alle Leute nicht kennen. Er gab mir Schönheit statt Asche. Wer kennt das Lied? Singen wir mal weiter. Freude, er gab Lobgesang für einen betrübten Geist, so sind wir die Pflanzung unseres Herrn. Okay, auf der Straße versteht das keiner, er gab mir Schönheit statt Asche, ja, dann denken die Asche, kriegst du Kohle auf der Hände, ja, aber das ist was ganz anderes, ja, das sollte man auf der Straße nicht singen, aber in der Gemeinde. Hier haben wir die Bäume der Gerechtigkeit, die gepflanzt sind. Ist auch ein Bibelvers aus Jesaja 61, glaube ich, ja, 61 Vers 3, da steht er drin, aber den lernen wir nicht auswendig. Wir gucken einmal ein Stückchen weiter. Das ist unser Jahresvers, jedenfalls wenn ich predigen darf. Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir. Den haben wir am Ende des Jahres so oft gehört. Ich möchte eher mit euch über Klebstoffmenschen predigen. Klebstoffmenschen gesucht. Und ich will dazu ein bisschen länger ausholen. Ich habe heute eine Einleitung in drei Teilen, die dauert ein bisschen länger, aber die fängt an mit einem Brasilienbesuch. Da kommt die direkte Verwandtschaft von unseren lieben Brasilianern, die wir hier haben, und er sagt mir, in Brasilien haben wir ein Programm, das unheimlich gut für evangelistische Zwecke eingesetzt werden kann. Und wir haben auch extra einen Videoclip in Deutsch übersetzt. Und ich habe mir den angesehen und habe gedacht, naja, das funktioniert in Berlin nie. Aber ich dachte mal so, ich lasse das einfach mal laufen. Mal gucken, ob der jetzt hier kommt, ob mein Programmchen sagt, ach ja, es kommt. Der läuft auch mit Musik, aber das war mir jetzt ein bisschen knapp, das einzuspielen. Aber er spricht ja auch für sich. Alles hört andächtig zu, was nicht zu hören ist, sondern wir sehen. Ein Videoclip, den bekam ich in die Hände, habe ihn abgelegt, sagt, das funktioniert in Berlin nicht. Einleitung Teil 1. Einleitung Teil 2 war dann, wie wir als Älteste freitags morgens beten, in meinem Büro, alles ein bisschen eng. Und während dem Gebet kommt mir so ein Ding in den Kopf, weil man ja so durch die Gemeinde durchgeht und sagt, eigentlich leiden wir in Berlin unter Einsamkeit. Ist euch das schon mal aufgefallen? Und weil man so einsam ist, schaut man sehr viel Fernsehen. Die Jüngeren, die haben dann Facebook und verbringen damit viel Zeit. Aber man sitzt ganz wenig zusammen. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich ganz frisch verliebt, so die ersten Tage bei den zukünftigen Schwiegereltern in Littfeld aufgeschlagen ist. Keiner kennt Littfeld, aber ich weiß noch, da stand auf dem Hof eine Tischtennisplatte und die Leute aus der Straße, die haben da den King Louis im Tischtennis ausgespielt. Da war Gemeinschaft, man saß zusammen. Ich meine, inzwischen sind einige weggestorben und einige so alt, dass die Platte nicht mehr zu bewegen ist. Ja? Aber man sitzt nicht zusammen, sondern jeder sitzt alleine in seiner Wohnung. Die sind alt geworden, so ab und zu trifft man den einen oder anderen noch auf der Straße. Dann wird ganz kurz mal gesprochen, wer schon wieder gestorben ist, aber man sitzt nicht mehr zusammen. Ich habe gedacht, was ist verloren gegangen? Und dann gucke ich nach Berlin und wir beten darüber, dass das doch bei uns in der Gemeinde ganz anders wäre, dass wir ganz tiefe Gemeinschaft haben können. Und dann dachte ich mir, ja, wir bräuchten Hauskreise. Und dann dachte ich an meine frustrierendsten Erlebnisse in der Gemeinde. Wie ich in die Gemeinde gekommen bin, haben wir, glaube ich, über 4-5 Jahre lang versucht, Hauskreisleiter auszubilden. Du musst die Badewanne ein bisschen rausnehmen oder ich nehme das andere Mikro. Und als dann jeder fertig war, sodass er einen Hauskreis hätte übernehmen können, dann sage ich, so, das war jetzt die letzte Stunde bei uns zu Hause, jetzt teilen wir zu. Und das war dann wie in der evangelischen Kirche nach der Konfirmation. Die Konfirmation ist gelaufen und keiner kommt mehr. Versteht ihr? Keiner wollte Leiter sein. Keiner wollte seine Tür aufmachen. Ich glaube, ich habe es 3 oder 4 Mal probiert. Dann habe ich gesagt, Schluss, aus, ich stelle das ein. Der Markt ist nicht da, also geht's nicht. Frustrierend. Muss man halt anders weitermachen. Ist wie, wenn du einen Nagel nicht in die Wand reinkriegst, musst du eine Bohrmaschine holen. Und wenn das nicht funktioniert, ist auch egal. Dann wird das Bild halt nicht aufgehangen. Also habe ich gedacht, wir brauchen Hauskreise. Oder noch besser, wir brauchen Gnadenhäuser. Kommunitäten in dieser Stadt. Ach, mein Traum, Kommunitäten. Und jedes Mal, wenn ich bei Nigel draußen bin, denke ich, wow, das ist das Erste, das, was ich über 30, 40 Jahre in dieser Stadt träume. Nicht eine Kommunität auf dem Land, die hat auch seine Sinnfälligkeit. Wir brauchen die mitten in der Stadt. Ich freue mich, dass bei Teen Challenge das zunehmend entwickelt. Ich denke, so ein Stückchen Vision könnte hier am Hof geschehen, dass eine Kommunität entwickelt wird. Aber warum passiert das so wenig? Wir bräuchten Leute, wir müssten Nigels und Broschmanns klonen. Dachte ich mir so. Oder noch besser, wir bräuchten wieder Väter und Mütter in der Gemeinde. Auch da könnten wir die Broschmänner klonen, das ginge auch ganz gut. Von denen 50 Stück. Und da dachte ich, nee, irgendwie geht das ganz anders. Wie gesagt, alles so in der kurzen Gebetszeit. Die anderen beten wie die Weltmeister und mir schießen die Gedanken durch den Kopf. Und dachte, geht sowieso nicht. Und letzten Endes, alle diese Dinge, die ich jetzt gerade so angerissen habe, hängen damit zusammen, dass du eigentlich Klebstoffleute brauchst. Leute, die in die Gemeinde hineinkommen und wo man sich fröhlich dran begibt und plötzlich klebt man zusammen und findet das auch noch gut. So Patrick-Figuren bräuchten wir mehr in der Gemeinde. Und dann war die Frage natürlich, wir klagen vor Gott, wir haben nicht, wir können nicht, wir sind, die Gemeinde will nicht. Und dann dachte ich, ja, vielleicht muss man regelmäßig jetzt darüber predigen. Wir brauchen Klebstoffmenschen und wie man ein Klebstoffmensch werden kann. Wer von euch hat manchmal Einsamkeitsgefühle? Nee, ich will anders fragen, wer verbringt in der Woche mehrere Stunden vor dem Fernseher? Ha, willkommen im Club. Was seid ihr doof? Nee, was bin ich doof, dass ich das mache, ja? Was ich da alles aus Eisern... Lieber Mensch, ehre dich nicht spielen, dann kannst du wenigstens nachher auf einen schimpfen. Also das war das Nächste, was mir durch den Kopf schien. Einleitung Teil 2. Und Einleitung Teil 3 war dann eine Predigt in Chemnitz. in der Elim-Gemeinde, da hatten sie mir den Predigttext aus Jakobus 4 gegeben. Das ist ein Vers, sind Verse, die jeder Pastor mag, weil da kann man richtig auf die Gemeinde draufhauen. Insbesondere, wenn du dann als Gast unterwegs bist, dann fährst du ja wieder. Ja, du kannst die Gemeinde richtig zur Brust nehmen. Da geht es nämlich darum, woher die ganzen Schwierigkeiten in der Gemeinde kommen. So Zank und Streit, woher das kommt. Da kannst du der Gemeinde sagen, ich kenne euch genau, ich weiß, wie viel Streit ihr habt in der Gemeinde, ich weiß, wie ihr über die anderen redet. Das steht alles in Jakobus 4. Ich habe also richtig ausgeholt und dachte, das wäre vielleicht was, ich muss auf euch richtig draufhauen, damit ihr Klebstoffmenschen werdet. Habe festgestellt, nach kurzer Überlegung, also Chemnitz hin oder her, das geht auch nicht. Die Frage ist also, was mache ich mit der Brasilien-Analyse? Was mache ich, wenn wir zu wenig Klebstoffleute haben? Was mache ich, außer dass ich bete, gibt es noch was anderes? Und das war meine Vorbereitung und dann dachte ich, okay, ich gehe mal ganz ungewöhnlich mit euch vor. Als erstes lernen wir wieder einen Vers auswendig, zwischendurch mal so, über den predige ich dann noch. Und der ist eine größere Herausforderung wie Psalm 1, weil der ist in Lutherdeutsch gehalten und ziemlich eckig und kantig zum Lernen. Aber ich denke, ihr seid ja schon antrainiert. Deswegen wird es schon gehen. Also, ich probiere den mal mit euch zusammen zu lesen. Ja? Der steht in Jesaja 32, Vers 17 und 18, ist zum Volk Israel gesprochen, aber deswegen auch für uns anwendbar. Achtung, 3, 4. Und der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit wird ewige Stille und Sicherheit sein, dass mein Volk in friedlichen Auen wohnen wird, in sicheren Wohnungen und in stolzer Ruhe. An diesem Vers übe ich jetzt schon eine ganze Woche. Ich habe ihn immer noch nicht auswendig. Aber ich habe gedacht, die Herausforderung will ich euch geben. Ihr solltet mit mir zusammen über die Gerechtigkeit nachdenken, die Frucht bringt und die Ertrag bringt. Weil ich denke, Klebstoffmenschen sind Menschen der Gerechtigkeit, Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung unseres Herrn. Deswegen haben wir das Lied gesungen. Bäume der Gerechtigkeit, die Pflanzung. Ja, also da sind wir unterwegs. Gerechtigkeit. Jetzt denkt natürlich bei dem Begriff Gerechtigkeit jeder daran, gerechtes Teilen. Die Reichen müssen mehr abgeben, damit die Hartz-IV-Empfänger ein besseres Leben haben. Das fängt schon in der Kinderstube an beim Teilen von den Tortenstücken, gerechtes Teilen. Der eine darf die Torte zerschneiden und der andere darf die Stücke aussuchen. Damit hast du am meisten Frieden in der Kindererziehung, nicht? Alter Trick, funktioniert in der Regel immer, sei denn du hast einen starken mit ganz vielem großen Messer, der hat immer das größere Stück, egal ob der andere geteilt hat oder nicht. Da denken wir gerechtig an Gerechtigkeit. Und ich denke mal so, Platon, Aristoteles, also jeder große Denker in der Geschichte hat über Gerechtigkeit nachgedacht, bis zum Sozialismus. Man wollte Gerechtigkeit. Aber wenn man in die hebräischen Denkstrukturen hineinsteigt und vielleicht aus den 344 Gerechtigkeitsversen, die in der Bibel drinstehen, in der Lutherbibel, den hebräischen Begriff ansieht, dann weiß man, das hat wesentlich mehr damit zu tun, wie wir Gerechtigkeit verstehen. Das hat was mit Güte und Liebe, die zu einer Einheit führen, zu tun. Der Gerechtigkeitsbegriff im Hebräischen kann man eigentlich kaum ins Deutsche mit einem Wort übersetzen. Und da kommt man dann relativ schnell zu dem Punkt, dass Jesus unsere Gerechtigkeit ist. Hier habe ich einen langen Bibelvers rausgesucht, weil ja, der ist auch so kompliziert, den wollte ich euch nicht auswendig lernen lassen. Aber ich will ihn wenigstens lesen, aus Römer 3, Vers 22 bis 24. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Hier kommt was hinein, dass Klebstoffmenschen, die gerechte Menschen sein sollen, nicht nach ihrem Handeln in erster Linie behandelt werden oder gesehen werden, sondern nach der inneren Qualität, die da ist. Nach einem inneren Standard, der geschenkt worden ist. Und aus dem heraus Dinge sich verändern. Klingt kompliziert, oder? Finde ich auch. Gucken wir ganz kurz mal in die Schriftstelle zu Abraham hin. Das wird ja zweimal uns in der Schrift benannt. Abraham wurde sein Glauben zur Gerechtigkeit gerechnet. Der glaubte, dass er es alleine nicht schafft, sondern von Gott eine Veränderung braucht. Das ist logisch, nicht? Ihr guckt alle auf unendlich. Zu schwierig? Oder könnt ihr das nachvollziehen? Mal ganz ehrlich, wer kann das jetzt nicht nachvollziehen? Okay, ihr seid demütig genug, keiner will sich outen. Okay, dann will ich mit uns diesen Lernvers, den wir haben, ein klein wenig buchstabieren. Es geht mir jetzt nicht um das gerechte Teilen, A, B, C, sondern mir geht es, dass wir aus der Gerechtigkeit, die wir glauben, dass Jesus uns gerecht macht, heilig gemacht hat, daraus was anders kommt, was Klebstoffmenschen aus uns macht. Na, kommt rüber. Hier haben wir wieder unseren Vers. Und der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein. Und der Ertrag der Gerechtigkeit wird ewige Stille und Sicherheit sein, dass mein Volk in friedlichen Augen wohnen wird, in sicheren Wohnungen, in stolzer Ruhe. Teil 1. Frucht, die aus der Gerechtigkeit kommt. Hier würde ich die Friedensfrucht, die entsteht, mal mit Shalom erstmal übersetzen. Und zwar Shalomfrucht auf der Vertrauensebene und der Ermutigung. Jeder in der Gemeinde oder in dieser Stadt, der sich irgendwann mal aufgemacht hat, Beziehungen zu bauen, seine Tür aufzumachen, der wird enttäuscht. Wie Paul, der über mehrere Jahre versucht, Hauskreisleiter auszubilden, wo ganz Willige in der Gemeinde dabei waren, deren Ziel ich klar gesagt habe, am Anfang war ich zutiefst enttäuscht über diese Leute. Ich dachte, vielen Dank für diese Gemeinde. Habe ich direkt pauschalisiert. Die sind alle so. Ich war enttäuscht, weil ich meine Hoffnung reingesetzt hatte in Menschen hinein. Ich bin enttäuscht worden. Und so kannst du in ganz viele Beziehungen hineingehen und jede Enttäuschung führt zu ein Stückchen Isolation. Irgendwann machst du die Tür zu und irgendwann fängst du an, Kompensationsgeschäfte zu machen. Du kannst auch Halma alleine spielen, gibt es heute am Rechner. Du kannst die Fernsehprogramme rauf und runter spielen. Ich werde entmutigt, oft verzagt und manchmal wird das der Spruch, my house is my castle. Ich schließe zu. Ja, früher am Land war das üblich, du brauchtest keinen Schlüssel, du konntest von hinten in die Wohnung, du konntest dir um Mitternacht bei so haben wir das in unserer Jugendklicke gemacht, wir sind zu einem nach Hause gegangen und haben um Mitternacht erstmal ein paar Spiegeleier in die Pfanne gehauen. Und am Morgen steht die Mutter auf und sieht die Pfannen da rumstehen und alles, ja, weil wir ja nicht aufgewaschen haben, ja, nicht abgewaschen haben, ja. Aber das war kein Problem, wir brauchten keinen Schlüssel, du konntest durch die Hintertür rein. Da wurde Gemeinschaft gelebt, man kannte sich im Dorf. Heute in der Stadt weiß ich kaum, wie mein Nachbar heißt. Das hängt mit vielen Enttäuschungen zusammen und ich isoliere mich. Und dann habe ich gedacht, da muss es was gegen geben. Und dann bin ich auf Sprüche 24, Vers 16 gekommen. Da steht, denn siebenmal fällt der Gerechte und steht doch wieder auf, aber der Gottlose stürzt nieder im Unglück. Das habe ich sonst immer nur verstanden, der Gerechte fällt, wenn ich mal wieder als Wiederholungstäter gesündigt habe. Aber die von Jesus mit der Gerechtigkeit leben, die haben Mut, immer wieder aufzustehen und zu sagen, ich bin enttäuscht worden, aber ich mache jetzt einfach weiter. Ich gebe mich nicht damit zufrieden, dass alles so ist, wie es ist. Ich schließe nicht ab, sondern ich stehe auf und mache weiter. Menschen, die von Jesus mit der Gerechtigkeit gefüllt worden sind, die an ihn glauben, die werden nie einsam sein. Eremitendasein ist nicht in der Bibel beschrieben. Außer wenn du mal kurz in die Stille gehen willst, dann ist es sicher wichtig. Aber ansonsten suche ich doch des Glaubensgenossen auf. Das ist Teil von unserem Naturell. Wenn ich es nicht mache, bin ich irgendwo ein Stückchen als Ungläubiger unterwegs. Der Gerechte fällt 7-mal, aber er steht wieder auf. Das muss ich Paul sagen lassen, wenn er darüber nachdenkt, warum es so wenige Hauskreise gibt. Warum habe ich aufgegeben? Warum habe ich mich isoliert und habe gesagt, es bringt sowieso nichts? Aber viele von uns sind so weit gegangen, dass sie noch nicht mal mehr Leute in ihre eigene Wohnung reinlassen. So was kenne ich aus dieser Stadt. Diesen Personen heute in der Gemeinde möchte ich ganz neu Mut machen. Du hast die Verheißung, dass du als Gerechter, den Jesus gerecht macht, wieder aufstehen kannst. Du kannst was verändern als Gerechter, der von Gott gerecht machen ist. Du kannst was verändern. Gib dich nicht damit zufrieden, dich zu isolieren, sondern du kannst wieder aufstehen. Es gibt diese Frucht, die aus der Gerechtigkeit herauskommt, die gegen unsere Unrast dieser Zeit ist. Ich habe keine Zeit mehr. Ich sammle alles Mögliche an. Ich habe mal so ein paar Goldrandteller mitgebracht. Die sind aus unserem Fundus. Die hat irgendjemand mal für teures Geld gekauft. Und hat die zu besonderen Anlässen immer auf den Tisch gestellt. Sehen doch gut aus, oder? Die hortet man. Und dann irgendwann stirbst du und bist tot. Alles umsonst. Wie viel Geld hast du reingegeben? Wie viel Geld hast du dafür bezahlt? Je mehr Reichtum du hast, umso mehr sorgst du dich um die Dinge, deinen Reichtum zu behalten. Und den eigentlichen Reichtum, den du hast, deine Zeit, die dir Gott gibt, die vergeudest du vorm Fernseher. Entschuldigung. Und dann irgendwann geht alles in die Brüche. Du kannst nichts mitnehmen. Die Frage ist, wo geht dein Hauptfokus hin? Der Gerechte steht wieder auf, der bekommt einen Frieden, der nicht irgendwo aus irgendwelchen Soaps zusammenkommt. Aber ich sehe in dieser Stadt so viel Scherben, wo viel kaputt gegangen ist, weil man die Gerechtigkeit, die von Jesus kommt, nicht ausgelebt hat. Man hat sie in die eigene Wohnung mit hineingenommen. Vielleicht behältst du von der Predigt nichts, außer dass die Teller jetzt kaputt sind. Aber vielleicht denkst du dann nochmal drüber nach und sagst, vielleicht bräuchte ich ganz neu die Gerechtigkeit Gottes anziehen, den Panzer der Gerechtigkeit, wie es geschrieben steht bei der geistlichen Waffenrüstung. Der Friede der Dankbarkeit, der hervorkommt. Es ist sehr interessant, dass sich ein Bodelschwing bekehrt hat bei jemandem, der nichts hatte, seine Hütte sauber war, hier im Oderbruch in Berlin, in allen möglichen Hütten von den Moorstechern, die da waren, regierte der Suff, nur bei einem war die Hütte immer aufgeräumt. Da stand nur ein Tisch und eine Bank und da ist Bodelschwing hingekommen als junger Mann, der auf der Karriereleiter unterwegs war und hat gefragt, warum ist deine Wohnung aufgeräumt? Er wurde in das Haus eingeladen, obwohl es nichts in dem Haus zu holen gab. Da hat sich Bodelschwing bekehrt, als dieser Mann die Bibel hervorgeholt hat. Und hat gesagt, das ist meine Gerechtigkeit, die hier drin steht. Ich frage mich, wer von uns noch den Mut hat, seine Wohnung aufzumachen. Ich meine als erstes mal die hier, als zweites die Wohnung, die wirklich in die Gemeinschaft hineinführt. Klar, vielleicht musst du den einen oder anderen ertragen, vielleicht wirst du enttäuscht, aber der Gerechte steht wieder auf. Wenn Jesus so wäre wie ich, ich glaube, hatte ich erzählt, nicht, wie wir unten die Toiletten eingeweiht haben. 2 Tage später ist eines der Kinder auf die Toilette, auf den Absatz gestiegen und ist runtergesprungen auf den Toilettendeckel. Das heißt, 1,5 Tage hat er gehalten, dann war er kaputt. Na, zum Glück kamen einige und haben gepetzt. Im ersten Moment hatte ich so einen Hals. Ich dachte, ich ziehe die ganze Leistung hier ab, ich tue was, damit wir ein paar, ja, und dann ich hätte sie alle würgen können. Und dann kam der Geist Gottes und spricht zu mir und sagt, wie oft ruinierst du was, was ich dir schenke? Wie vergeigst du die Zeit? Kaum habe ich dir Zeit geschenkt, dann springst du irgendwo drauf und dann ist sie kaputt. Und dann beschwerst du dich noch bei mir, dass dir so schlecht geht. Wenn irgendeiner sich in der Gemeinde beschweren sollte, dass er einsam ist, dann hat er die Gerechtigkeit Gottes und die Frucht, die daraus erwächst, noch nicht verstanden. Tut mir leid. Das ist eine Heiligungsmacke. Vielleicht ist es einfacher, dass du irgendwo bei Aldi mal was klaust. Das kannst du schneller wieder zurückbringen. Aber das andere ist ein Grundproblem, was dich durch dein ganzes Leben hin ins Abseits drängen kann. Wenn ich unterwegs bin und werde mit dieser Fruchtbarkeit der Dankbarkeit gesegnet, dann stelle ich fest, da ist ein Gott, der mich sieht. Einer der stärksten Bibelverse, eigentlich auch zum Auswendiglernen, der ist ganz einfach, den werden die meisten von euch behalten. Der steht in 1. Mose 16, Vers 13. Da ist Hagar mit Ismael rausgeschickt worden, die sind in der Wüste, denen geht es unheimlich blöde. Da ist es heiß, da sind sie einsam, da sind sie rausgeschmissen worden aus der Gesellschaft. Und dann kommt dieser Spruch, wie Hagar Gott beschreibt, sagt, der Gott, der mich sieht. Ein starker Name, nicht? Der Gott, der mich sieht, steht in 1. Mose 16, 13. Der Gott, der mich sieht. Wenn ich das weiß, mitten bei den zerbrochenen Tellern, dann weiß ich, da wächst eine Dankbarkeit raus, weil ich glaube, der Gott, dem ich vertraue, der sieht mich. Da wächst Dankbarkeit heraus. Aber ich habe noch was anderes. Darf ich noch, könnt ihr noch? Ach, ich falte euch so gerne zusammen, weil mir das so gut tut. Nicht wegen euch, sondern weil ich mir gleichzeitig den Spiegel vorhalte. Und sage, Paul, hier hast du was verpeilt. Hier isolierst du dich. Hier bist du nicht mehr konform dem Evangelium. Hier machst du was kaputt, was Gott geschenkt hat. Und das fängt an mit seiner Gerechtigkeit. Und dann gibt es die Rendite. Ich lese das nochmal. Ja? Und der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein. Und der Ertrag, heute würden wir sagen, die Rendite der Gerechtigkeit wird ewige Stille und Sicherheit sein. Und dass mein Volk in friedlichen Auen wohnen wird, in sicheren Wohnungen und in stolzer Ruhe. Es gibt also eine Rendite, wenn du in dieser Gerechtigkeit Gottes dein Leben lebst. Es gibt eine Rendite. Der erste Teil, der genannt wird, eine ewige Stille. Er gab mir Schönheit statt Asche, Freude statt Trauer. Er gab Lobgesang für einen betrübten Geist. Drum sind wir die Pflanzung unseres Herrn, dass er verherrlicht wird. Die Bäume der Gerechtigkeit, die gepflanzt sind an den Wasserbächen, die ihre Frucht bringen zu seiner Zeit und deren Blätter nicht welken, die bringen Rendite. Jeder von uns guckt, wie er seine paar Kröten noch auf dem Sparbuch mit ein paar Kröten vermehren kann, was sich Zinsen nennt. Gibt momentan nicht viel was. Aber es gibt eine Rendite, die aus der Gerechtigkeit Jesu Christi kommt. Und das heißt als erstes, es gibt eine Stille. Es ist eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz, sagt es laut in allen Landen, hier ist gestillt der Schmerz. Wenn Leute zu dir kommen, mit dir zusammen in der Wohnung sitzen, denen musst du ja nicht unbedingt was mitbringen und die müssen dich auch vom Kühlschrank her nicht leer essen. Aber wenn du deine Wohnung aufmachst
und Leuten kommst, da wird eine Ruhe kommen und Frieden kommen, wenn zwei Gerechte zusammenkommen. Was könnte alles passieren? Hast du da mal drüber nachgedacht?
Ich wollte heute mit einem komischen Traum wach. Manchmal denke ich, ich komme langsam in das Alter, was so in Joel steht, und die Älteren werden Träume haben, nicht? Ist komisch, wenn ein Traum dich weckt, bevor der Krampf in die Wade fährt. Da träume ich auch wirklich, wie ich mit jemandem in einem geistlichen Wettlauf unterwegs bin. War so ein geistliches Fußballspielen. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, weil manchmal, wenn man prophetische Worte weitergibt, dann erzählt man mehr die Bilder als das prophetische Wort. Ja? Ist ja oft das Problem. Du fragst dann immer, was will er sagen. Ja? Aber ich war mit jemandem unterwegs, am Kämpfen unterwegs, und ich war schneller, ich war kräftiger, war besser unterwegs, und dann schließlich hatte ich ihn unter dem Arm, und dann stehen wir da und sagen, wer soll gewinnen? Und im Traum sagt, hey, du lässt den anderen gewinnen und sagst, ich unterstütze dich. Dann kam der Krampf. Dann stand ich im Bett, da war mein Traum zu Ende. Ich hätte gerne noch eine bessere Auslegung gehabt. Aber ich habe gedacht, was ist das, wenn ich gerecht bin, wenn ich ein Gerechter bin und ich sage, ich mache meine Tür auf, ich bin gerecht durch Jesus, jemand darf mich besuchen und er kommt hin und dem geht es nicht so gut. Wir geben erst mal an, was wir alles besser haben und wo es gut ist, und am Ende sage ich mir, ich trage ihn weiter. Was könnte passieren? Was könnte passieren? Ich stelle fest, ich ziehe mir die Gerechtigkeit Jesu zu wenig an. Der Panzer der Gerechtigkeit bleibt bei mir immer auf der Strecke, weil ich immer bei Gerechtigkeit teilen denke, aber das ist Leben in seiner Gnade. Dann gibt es Frieden, dann wird deine Seele zur Ruhe kommen. Vielleicht schon deswegen, weil du vorher deine Wohnung aufräumen musstest, bevor der Besuch kommt. Hier gibt es eine Verheißung, dass eine Rendite kommt, wenn du in dieser Gerechtigkeit lebst. Eine ewige Stille, die über diese Zeit hinausgeht. Das Zweite, es wird Sicherheit geben. Keine Angst mehr, dass dir irgendwas geraubt wird, weil du alles, was dein Leben wirklich ausmacht, schon verschenkt hast. Deine Zeit, deine Lebensqualität. Und es wird friedliche Landschaften geben, als Rendite von dieser Zeit. Das heißt, wenn du als Christ hinausgehst und diese Gerechtigkeit lebst, es wird diese Stadt verändern. Ich glaube das. Der Gerechte muss allerdings mal wieder aufstehen, so denke ich mir. Und es gibt ein super Zuhause, eine sichere Wohnung in stolzer Ruhe. Vielleicht brauchst du dann nicht mehr die Fernsehzeitung, um zu sehen, was als nächstes kommt. Vielleicht musst du nicht mehr durch 20 Programme durchseppen, bevor du irgendwo hängen bleibst, was irgendwo interessant wäre. Vielleicht kommt der Friede auch auf diese Ebene, dass er ganz plötzlich in deiner Wohnung steht und du in Ruhe schlafen kannst. Ich denke mir manchmal, woran erkenne ich einen echten Christen? Einen echten Christen erkenne ich, dass seine Wohnungstür immer offen ist für jeden. Ich erkenne einen echten Christen dran, dass er ein Gemeinschaftsvieh ist und nicht alleine sein will. Ich erkenne einen echten Christen daran, dass er sagt, ich gebe mich nicht damit zufrieden, dass ich einsam bin, ich fange an zu suchen. Wenn die anderen so dumm sind, ich bin Christ, ich bin gerecht geworden durch Jesus, ich fange an. Und ich lasse mich nicht entmutigen, ich bin Gerechter, ich stehe wieder auf. Und manche, sage ich mal, die müssen 7-mal, 70-mal aufstehen, bevor sie das ernten können, was sie leben. Jetzt wüsste ich eigentlich wieder, er gab mir Schönheit statt Asche, Freudenöl, ja, wir sind Bäume der Gerechtigkeit. Ich habe noch ein letztes, was tun? Den Vers auswendig lernen. Und der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein, damit du das wirklich sagst, du willst Rendite haben, du willst Frieden haben, lass es dir durch den Kopf gehen. Der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein, das ist verheißen. Der Ertrag der Gerechtigkeit wird ewige Stille und Sicherheit sein, dass du in friedlichen Auen wohnen und in sicheren Wohnungen in stolzer Ruhe wohnen kannst. Bah, hammermäßig. Also den Vers auswendig lernen, darüber nachdenken, Tag und Nacht, ja, das wäre eine gute Idee. Aber es könnte doch auch noch was anderes dabei rauskommen.
dass ich mir vornehme, ich will es mal ganz tief ansiedeln, dass du dir vornimmst, in der nächsten Woche wenigstens 4 Stunden für irgendeinen aus der Gemeinde zu investieren. Du investierst, du saugst nicht ab, sondern du investierst. Ich meine jetzt nicht im Gottesdienst eine Begrüßung und dass du nachher ganz lieb hilfst beim Abräumen beim Kirchenkaffee. Sondern ich meine was ganz Außergewöhnliches, dass du vielleicht die Nachrichten dir noch ansiehst und dann sagst du, so, es ist noch keine 22 Uhr, ich rufe Knut Wuchtig jetzt mal an und frage ihm, wie es geht.
Guckst auf die Uhr, 5 Minuten gebe ich ihm.
Dann sagst du, okay, 5 Minuten habe ich abgearbeitet, jetzt gehe ich mal noch raus und guck mal, ob der Nachbar wieder mit seinem Hund spazieren geht und ich gehe einfach mal mit und guck mal, ob er auch die ganzen Scheißhaufen wieder aufhebt. Investierst eine halbe Stunde, weil bis der Hund Gassi gegangen ist, dauert dazu seine Zeit. Hakst du ab, hast du 35 Minuten jetzt schon investiert in der Woche. Sag, morgen überlege ich mir was ganz anderes, ich wollte schon immer mal zum Mövenpick. Ich gebe weniger ins Opfer, dann kann ich da ein gutes Frühstück essen und dann lade ich mal jemanden dazu ein. Mövenpick sind wenigstens 4 Stunden. Weil du willst ja für dein Geld was haben, nicht? Du fräst dich da den ganzen Vormittag durch. Dann hast du dann für nächste Woche schon einen Vorsprung von 35 Minuten. Versteht ihr? Ihr seid kreativ ohne Ende. Warum muss ich euch irgendwelche so blöde Beispiele geben? Ich meine, sonst seid ihr Sonntagmorgen alle beim Mövenpick. Ich nehme das zurück. In 14 Tagen, wenn ich wieder predige, fangen wir erst um 14 Uhr an mit dem Gottesdienst, weil dann sei da vom Mövenpick alles satt wieder zurück. Wir sparen uns das Kirchen. Nee, geht nicht. Wieder löschen von der CD, nicht, dass das falsch rausgeht. Verstehen wir das? Warum nehmen wir uns nicht mal vor, zu investieren in diese Richtung? Warum nimmst du dir nicht mal vor, jemanden einzuladen in deine Wohnung? Du kannst dich 1000 Mal beschweren, dass niemand bei dir anruft. Wenn du nicht anrufst, passiert das auch nicht. Klar kannst du jemanden am Telefon nerven. Aber oft klagen wir darüber, über das zerschlagene Porzellan und sind nicht bereit, irgendwas zu investieren. Ich würde ja gerne mit euch nochmal wieder so einen Deal machen, sagen, okay, Psalm 1 habt ihr jetzt gelernt. Jesaja, wo war das nochmal? 32, mit der Gerechtigkeit, Frucht und Rendite. Ja, wenn du das schon behältst. Gerechtigkeit Jesu Christi, nicht von Platon. Und wenn du dann sagst, jetzt setze ich noch eins um, ich investiere in der kommenden Woche 4 Stunden für irgendjemand anderen. Ist nicht viel, wa? Hast du mal überlegt, also bei einer 40-Stunden-Woche wären da 10%. Ach, ist egal, rechnet das nach, wenn ihr wollt. Wer würde mitmachen? Na, ich will jetzt nicht fragen. Einer macht mit, ach, das finde ich ja genial. Aber du hast das naturell ja sowieso schon ein bisschen drin. Also ich suche nicht die großen extrovertierten Leute, sondern denen, die sagen, also ich leide unter ganz bestimmten Dingen. Ich habe mich mit Sabine diese Woche darüber unterhalten, da hat sie richtig die Tür nochmal aufgeschlagen zu dem, was mich im Ältestenkreis bewegte. Und ich habe gesagt, wo immer es geht, ich will darüber predigen, dass wir wieder gemeinschaftsfähig werden, dass wir anfangen, unsere Häuser aufzumachen. Erdino sagt mir, er würde einen zweiten Hauskreis als Hauskreisleiter machen, wenn er jemanden finden würde, der die Wohnung aufmacht. Die können ja nicht jede Woche 1, 2, 3, 4 Mal in der Wohnung, ja, und dann mit Essen, mit Trinken und so weiter. Ja, ich meine, die müssen auch irgendwo leben, ja. Und irgendwann werden die Staubflocken auch zur Ruhe kommen. Aber wer wäre denn bereit, seine Wohnung aufzumachen? Wer wäre denn bereit zu sagen, zu mir kann man kommen? Alles ist möglich, damit Gemeinschaft gepflegt wird, dass wir uns bereichern, dass dieser Friede, die Rendite, die Frucht kommen kann. Ich habe einen Traum, dass ich vielleicht wieder ganz neu ermutigt werden muss, 4 Stunden zu investieren, nicht berufsmäßig, damit wir das richtig verstehen. Ich bin ja verpflichtet, weil ich werde ja bezahlt. Über die Zeit hinaus 4 Stunden zu investieren. Ich glaube, wir müssen umdenken, stimmt's? Wir können die Probleme beschreiben mit der Einsamkeit in dieser Stadt. Wir können alles Mögliche benennen. Aber wenn ich nicht aufstehe und sage, ich ziehe ganz neu den Panzer der Gerechtigkeit an, um diese Frucht zu kriegen, wird nichts passieren. Es gibt ja dieses Lied, Bolle reißt die Jungs zu Pfingsten, ja. Bolle wollte sterben, er hat sich's überlegt, kennt ihr diese Strophe? Er hat sich auf die Schienen der Kleinbahn hingelegt. Die Kleinbahn hat Verspätung und 14 Tage drauf, da fand man unseren Bolle als Schimmelkäse auf. Ja? Was? Ja, als Dörrgemüse, ja, wie gesagt, auch immer. Willst du als Schimmelkäse enden? Oder willst du sagen, du willst was von der Rendite haben? Du willst ein Baum gepflanzt sein an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und deren Blätter nicht welken. Die Entscheidung liegt bei mir, ob ich das will. Die Entscheidung liegt bei dir. Ein steiler Vers zum Auswendiglernen. Und der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein. Und der Ertrag der Gerechtigkeit wird ewige Stille und Sicherheit sein. Dass mein Volk in friedlichen Auen wohnen wird, in sicheren Wohnungen und in stolzer Ruhe. Ich will diese Rendite der Frucht einfach in meinem Leben haben. Amen.